Der RTDE Podcast. Die Meinung.
Deutschland am Feiertag. 35 und kein bisschen einig. Ach ja, es ist wieder einmal Tag der deutschen Einheit. Immerhin Wunder geschehen. Schließlich wurde auch Leverkusen inzwischen Fußballmeister. Aber bezogen auf den Feiertag ist mittlerweile sogar fraglich, ob man sich das wünschen sollte. Eine Meinung von Dagmar Henn. Dafür, dass dieses Jubiläum rund ist, ist es sehr leise. Nicht einmal das ZDF kann sich noch aufraffen, laut zu jubeln. Es wird nur eine leise Schadensbegrenzung betrieben. Kurz vor dem Termin kommt die Umfrage, nach der im Osten die meisten meinten, die Wiedervereinigung habe sich für sie positiv ausgewirkt, während die harten statistischen Daten 2 Tage zuvor versteckt wurden. Daten, die zeigen, die Arbeitslosigkeit im Osten ist zwar nicht mehr doppelt so hoch wie jener im Westen, wie es jahrelang der Fall war, aber die Einkommen sind immer noch deutlich niedriger und die Vermögen betragen im Durchschnitt weniger als die Hälfte. Wobei Letzteres vor allem der Tatsache geschuldet ist, dass in der DDR, anders als in allen anderen Ländern im Osten, die Wohnungen nicht den Bewohnern überschrieben wurden, sondern letztlich im Paket privatisiert wurden. Die Deindustrialisierung, die nun auch die verbliebenen industriellen Kerngebiete im Westen trifft, dürfte zumindest, was die Perspektiven angeht, eine Vereinheitlichung nach unten bewirken, im Sinne von ganz Deutschland ist Gelsenkirchen. Aber mit der großen Rhetorik, die sonst so um die Wiedervereinigung gewunden wurde, hat das nur noch sehr wenig zu tun. Dabei wurde gerade erst wieder sichtbar, wie verlogen diese ganze Erzählung ist. Ganz nebenbei, mit dem erst aus der Linken, inzwischen auch aus der CDU vorgebrachten Vorschlag, man könne doch ehemalige NVA-Soldaten zu Reservisten machen. Dass die Reaktion darauf lautet, geht nicht, ist keine Überraschung. Aber die Begründung dürfte zumindest im Westen viele verblüffen. Sie hätten in einer fremden Armee gedient. Moment mal, möchte man sagen fremde Armee? War das nicht auch eine deutsche? Sicher, mit einer anderen staatlichen Verfasstheit, aber eben dennoch keine fremde, sondern nur eine andere deutsche Armee, so wie, sagen wir einmal, im Jahr 1871 die bayerische im Verhältnis zur preußischen. Die schließlich auch auf einem unterschiedlichen Rechtsrahmen beruhten und unterschiedliche Diensteide auf unterschiedliche Dienstherren geleistet hatten. Aber so sehr damals diese Reichsgründung unter preußischer Ägide in vielen Regionen mit Unwillen betrachtet wurde, nicht nur in Bayern. In Baden hatten die preußischen Truppen nach der gescheiterten Revolution 1848 derart gewütet, dass es selbst im Wiegenlied hieß: Schlaf, mein Kind, schlaf leis, da draußen geht der Preuß. Wenn man nach einer Vereinigung sucht, findet man sie damals, aber nicht 1990. Der Abschluss eines bayerischen Ingenieurs wurde in Preußen anerkannt und umgekehrt. Der Abschluss eines DDR-Ingenieurs jedoch nicht in der BRD. Sogar als Österreich von Hitler besetzt wurde, wurden die dortigen Berufsabschlüsse anerkannt. Dabei war Österreich oder vielmehr die Habsburger Monarchie spätestens mit der Reichsgründung 1871 ein anderer Staat, also mindestens 67 Jahre lang, eine ganze Generation länger als die DDR. Wobei der Dienst in einer fremden Armee noch nicht das Sahnehäubchen ist. Das ist die Verurteilung von Mitarbeitern der DDR-Auslandsaufklärung durch die Bundesrepublik. Man muss nicht so tun, als hätten sich nicht 1871 ähnliche Fragen gestellt. Immerhin hatte das Königreich Preußen gerne mal den einen oder anderen Krieg gegen seine Nachbarn geführt, nur als Beispiel. Man muss also davon ausgehen, dass bis zur Reichsgründung 1871 die insgesamt 34 größeren und kleineren deutschen Staaten einander auch unter Einsatz von Spionage beobachteten. Aber es gab in der Folge keine derartigen Anklagen. Bestenfalls der berühmte Kulturkampf Bismarcks gegen die katholische Kirche, die ihm wegen ihrer Anbindung an Rom, also eine ausländische Macht, zutiefst suspekt war, könnte man als ähnliches Ereignis betrachten. Erstaunlicherweise sind diese Details, die die Behauptung einer Wiedervereinigung unmittelbar widerlegen, zwar im Osten bekannt, aber kaum im Westen. Wenn man das Vorgehen der Bundesregierung rund um die Wiedervereinigung mit anderen ähnlichen Momenten in der deutschen Geschichte vergleicht, erinnert es in vielen Punkten eher an eine grobe Form der Kolonialherrschaft als an irgendetwas auf der deutschen historischen Skala, dass Vereinigung genannt werden könnte. Sogar Spätaussiedler aus osteuropäischen Ländern hatten einen Rechtsanspruch auf Anerkennung ihrer Berufsabschlüsse, der ausgerechnet den Bürgern der DDR verweigert wurde. Ja, kaum war die Grenze gefallen, verwandelten sich unsere Brüder und Schwestern im Osten in unerwünschte Stiefgeschwister, ungefähr so wie Aschenputtel im Märchen. In jedem Moment, in dem die immer noch vorhandenen Unterschiede sichtbar werden, wie etwa im Wahlverhalten, werden diese als Beleg besonderer Rückständigkeit dargestellt, nicht als eine regionale Eigenart, im Gegensatz zu dem Umgang, den man über Jahrzehnte hinweg mit den Bayern und ihrer seltsamen CSU pflegte. Am Ende werden die Ostdeutschen zu einer Art unwillkommener Migranten, die nicht einmal in der Werbekampagne der Stadt Köln, die Migration blind in den Himmel lobt, einen Platz finden können. Vielleicht eher so etwas, wie es die Iren im England des 19. Jahrhunderts waren, stets mit Misstrauen beäugt, zwar irgendwie ähnlich, aber doch minderwertig. Das ist das besonders Absurde an den Ereignissen, die auf den 3. Oktober 1990 folgten, weil die eigene Geschichte der DDR ausgelöscht werden musste. Das Musterbild der Cancel Culture entstand dort, weshalb es vielleicht kein Wunder ist, dass die bundesdeutschen Politeliten nicht erkennen konnten, was die Bandera-Nazis in Kiew anstellten. Hätte die DDR eine andere Sprache gesprochen, sie wäre auch verboten worden. Es gibt noch einige Flecken auf der Landkarte, wo die Straßen nicht gewaltsam umbenannt wurden. Aber das Ziel war weitgehend Auslöschung. Wäre die Vereinigung 1871 nach diesem Muster abgelaufen, die Preußen hätten Neuschwanstein gesprengt oder Herrenchiemsee. Und man spricht nicht darüber. Nachdem 35 Jahre später die Grenze zwischen den beiden Staaten immer noch fast in jeder Wahl und jeder Umfrage zu erkennen ist, spricht man lieber gar nicht mehr über das ganze Thema und setzt darauf, die Jahrestage unauffällig zu umschiffen. Als wäre das nicht eine Frage, die an Schärfe zu- und nicht abnimmt. Was, wenn die AfD in Mecklenburg-Vorpommern, die bei den letzten Wahlumfragen bei 38% lag, noch weiter zulegt, während im Bund darüber diskutiert wird, diese Partei zu verbieten? Was passiert, wenn die Hälfte der Wähler nicht wählen darf, was sie wählen will? Gibt es eine Legitimation, ihnen das zu untersagen? Das erinnert noch leise an den Einmarsch der Reichswehr in Thüringen 1923. Nur, dass das damals das Ende einer bürgerkriegsartigen Phase war, ein solcher Schritt bezogen auf Mecklenburg-Vorpommern jedoch der Anfang einer solchen wäre. Gäbe es ein Bewusstsein darüber, welche Verheerungen der Anschluss 1990 tatsächlich hinterlassen hat, wäre man womöglich auch auf der westlichen Seite der Republik etwas vorsichtiger damit, dem Osten erneut aufs Maul zu geben. Oder man wäre imstande zumindest wahrzunehmen, dass die Bewohner dieses anderen Staates den Neoliberalismus ungedämpft serviert bekamen, während im Westen doch noch Strukturen vorhanden waren, die ihn abmilderten. All das, was einmal die alte Bundesrepublik ausmachte, von Gewerkschaften über Handwerkskammern bis hin zu Kirchen und Turnvereinen. Das, was im Anschlussgebiet nie mehr so entstehen konnte. Die Nischen, in denen sich noch eine andere Vorstellung einer fürsorglicheren Staatlichkeit hielt, in den Tiefen von Stadtverwaltungen, in den alten Apparaten, die es im kolonisierten Gebiet nicht geben konnte. Dort wurde erst einmal alles kahlgeschlagen. Und auch hier, was an die Stelle trat, war eine typische Kolonialverwaltung, an deren Spitze immer Vertreter des Kolonialherren stehen müssen. Die geopolitische Entwicklung der letzten Jahre hat die Unterschiede weiter verschärft, statt sie abzutragen. Denn wenn es beispielsweise um die Haltung zu Russland geht, die belegbar in den östlichen Bundesländern eine andere ist, dann ist die Westreaktion nicht mehr nur der Vorwurf der Rückständigkeit, sondern gleich die Feststellung einer Feindschaft. Die Putin-Trolle, die Russland-Versteher, verteilen sich geografisch nicht zufällig, genauso wie die Libidinerei den USA gegenüber nur im Westen auf kein Unverständnis stößt. Aber je stärker die Westberliner Politik auf Krieg drängt und um jeden Preis eine Front ziehen will, desto klarer wird auch, dass diese Front dann eben quer durch das Land verläuft. Immer noch. Oder wieder, wie man es haben will. Vielleicht sollte man einmal untersuchen, ob die inzwischen fest etablierte deutsche Gewohnheit, Probleme vor allem durch Beschweigen zu bekämpfen, Ein Vorgehen, das auch in der alten Westrepublik eher selten war, nicht rund um den Anschluss ihren Anfang genommen hat. Dass von diesem Punkt aus all diese Sprachverbote ihren Ausgang nahmen, die sich seither wie ein Myzel durch die Gesellschaft ziehen, unterhalb dessen, was aktuell hysterisch ventiliert wird. Wie die Bedrohung durch russische Drohnen, die zur hysterischen Kommunikation gehören, und die Wohnungsfrage, die im Pilzgeflecht des Verschweigens verschwindet. Es hängt so viel an dieser verbotenen Geschichte. Wie wäre es heute, ein neutrales Deutschland mit einer neuen Verfassung, die Elemente von beiden Seiten aufgenommen hätte? Hätte die Herrschaft der Idioten vermieden werden können? Wäre man der EU-Sklaverei entronnen? Eine wirkliche Vereinigung, wieder oder nicht, hätte vieles unmöglich gemacht. Die NATO-Bombardierung Belgrads beispielsweise. Es wäre nicht gelungen, die Nazi-Ursprünge der BRD so beiläufig unter den Tisch zu lügen. Und man wäre ehrlich mit der Geschichte umgegangen. Und wenn es nur ist, dass neben das Stasi-Unterlagenarchiv das andere, größere getreten wäre, das Verfassungsschutz-Unterlagenarchiv, indem man all das einsehen könnte, was Bund und Länder in den Jahren von 1949 bis 1990 so gesammelt hatten. Wetten, dann würde heute niemand mehr von Stasi 2.0 reden. Die DDR war Zeit ihres Bestehens der friedlichere der beiden deutschen Staaten. Die Bundesrepublik begann ihren wirtschaftlichen Aufstieg durch die Übernahme der Märkte, die die USA wegen des Koreakriegs nicht mehr bedienen konnten. Gleich, was im 2+4-Vertrag steht, was 1990 geschah, war kein Akt des Friedens und nie und nimmer einer Vereinigung. Wenn es dem zusammengestückelten Frankendeutschland nicht bald gelingt, das nötige Bewusstsein über diese Tatsache zu entwickeln, werden sich die zwei künstlich zusammengezwungenen Teile irgendwann wieder trennen.
Das war der RTDE-Podcast.